Die Regulation des Säurebasenhaushaltes ist lebenswichtig, da bereits geringe Abweichungen, enzymatische Prozesse, Zellfunktion oder den Stoffwechsel massiv stören können.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen und willkommen zu einer neuen Deep Dive Episode. Heute zu einem Thema, was wahrscheinlich eines der meist diskutiertesten im Gesundheitsbereich ist und gleichzeitig oft eines der missverstandensten Themen überhaupt. Wir sprechen über den Säure-Basen-Haushalt. Ein Begriff, der seit Jahrzehnten in Ratgebern, Detox-Kuren und Basenpulverwerbung herumschwirrt. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Wie reguliert unser Körper seinen pH-Wert? Welche Rolle spielen Nieren, Lunge, Blut, Zellen und auch der Darm? Und warum ist der Säure-Basen-Haushalt nicht das, wofür ihn viele halten? Legen wir los. Zu Beginn ein paar Basics, damit wir das wirklich verstehen können. Chemisch betrachtet geht es bei den Säuren und Basen um bestimmte Moleküle. Säuren sind Moleküle oder Teilchen, die Protonen, also positiv geladene Teilchen, sie werden auch fälschlicherweise immer mal als H+-Ionen bezeichnet, abgeben können. Das können Säuren. Und Basen sind Moleküle, die Protonen aufnehmen oder bereitstellen können. In wässriger Lösung beeinflusst das die Konzentration von den H+-Ionen und damit den sogenannten pH-Wert. Biologisch betrachtet entstehen Säuren bei der Zellatmung im Magen oder beim Abbau von Eiweißen. Basen sind zum Beispiel das sogenannte Bicarbonat, das man hauptsächlich im Blut findet als wichtiger pH-Puffer oder Zitrate zum Beispiel aus Obst und Gemüse. Der pH-Wert, und vielleicht sollten wir damit auch nochmal anfangen, den ist vielen ein Begriff und ich habe es schon versucht mit zu beschreiben. Also Säure hat etwas mit Protonen zu tun und der pH-Wert, also H+-Ionen, da steckt irgendetwas Genaueres mit drin. Lass uns das einmal anschauen. Der pH-Wert ist das Maß für die Konzentration von Wasserstoffionen, H+-Ionen oder, ja, wer sich an den Chemieunterricht erinnert, das sind eigentlich nur freie Protonen, die in einer Lösung vorhanden sind. Und je mehr H+-Ionen, desto saurer wird das Ganze, je weniger, desto basischer oder alkalischer. Stark sauer bedeutet dann also ein Wert von 1, neutral ein Wert von 7 und stark basisch oder alkalisch ein Wert von 14. Und diese Angabe ist mathematisch beschrieben in einem negativen Logarithmus dieser Ionen. Da muss man sich nicht wirklich näher Gedanken zu machen. Nur, dass man ein Verständnis hat, der pH-Wert gibt letztendlich die Konzentration freier Protonen in einer Lösung an. Und warum ist das wichtig? Weil wenn wir physiologisch drauf schauen, gibt es unterschiedliche pH-Werte in unterschiedlichen Bereichen. Und das macht das Thema Säure-Basen-Haushalt so extrem interessant. Der Blut-pH-Wert beispielsweise, der ist leicht basisch, also nicht mal so viel Säure. Der Bereich eines normalen Blut-pH-Wertes ist aber sehr eng. 7,35 bis 7,45 ist der normale Bereich und schon kleine Abweichungen unter 7,2 oder über 7,6 können lebensbedrohlich sein. Der Körper versucht also immer wieder, diesen pH-Wert auszugleichen, den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Und wenn wir in anderen Regionen des Körpers schauen, beispielsweise in der Zelle selbst, dann sehen wir andere pH-Werte. 6,8 bis 7,2 beispielsweise, je nach Zelltyp abhängig. Wir sehen in anderen Organregionen, beispielsweise dem Magen, dass der pH-Wert zwischen 1 bis 2 liegt. Also es ist extrem sauer, wichtig für Proteinverdauung oder auch die Abwehr. Im Dünndarm wird das Ganze wieder basischer, liegt im Bereich zwischen 7 bis 8 und ist auch wichtig für die enzymatische Aktivität, damit wir die Nahrung besser aufspalten können. Und der Urin ist stark variabel, es ist quasi ein Teil der Regulation des Säure-Basen-Haushaltes. Der kann sehr sauer sein bei 4,5, aber auch basischer bei 8, abhängig je nachdem, was ich gegessen habe, wie meine Ernährung aussieht oder wie der Ausscheidungsbedarf ist. Die Regulation des Säure-Basen-Haushaltes ist lebenswichtig, da bereits geringe Abweichungen, enzymatische Prozesse, Zellfunktion oder den Stoffwechsel massiv stören können. Säuren geben Protonen ab, Basen nehmen sie auf. Der pH-Wert zeigt, wie viele freie H+-Ionen, Wasserstoffionen unterwegs sind. Je mehr davon, desto saurer, je weniger, desto basischer. Wenn wir auf den Säure-Basen-Haushalt schauen, dann wäre so eine übergeordnete Beschreibung, dass es ein fein austariertes Zusammenspiel biologischer Puffersysteme ist, das den pH-Wert unserer Körperflüssigkeiten stabil hält. Klingt erstmal ein bisschen komplex, aber was heißt das konkret? In unserem Körper laufen ständig Milliarden biochemischer Reaktionen ab und fast alle davon sind pH-abhängig. Also wie viele Wasserstoffionen letztendlich in der Flüssigkeit vorhanden sind. Das bedeutet, schon kleine Schwankungen im pH-Wert können Enzyme verlangsamen, Hormone blockieren, Zellfunktionen gerade in der Energiegewinnung stören oder sogar die Zellen absterben lassen. Damit das nicht passiert, reguliert der Körper kontinuierlich. Lass uns erstmal drauf schauen, wo Säuren überhaupt so entstehen und wo es diese ganzen Protonenspender dann überhaupt gibt. Der Mensch ist, das kann man eindeutig festhalten, ein Säureproduzent. Bei fast jeder Form im Stoffwechsel entstehen saure Nebenprodukte. Und wir können die einzelnen Bereiche durchgehen. Säure entsteht zum Beispiel bei der Zellatmung, der sogenannten Glykolyse, also wenn Zucker verstoffwechselt wird und zur Energie umgewandelt wird, in Form von ATP, dann brauchen wir Säuremetaboliten, wir brauchen freie Protonen, wir bilden aber auch Säure, nämlich zum Beispiel CO2. Das CO2 kann binden und daraus entsteht in einer Flüssigkeit Kohlensäure. Auch in anderen Stoffwechselprozessen entstehen Säuremetaboliten, wie beispielsweise beim Aminosäurenabbau. Ich habe eben schon die Energiegewinnung angesprochen. Da kennen die ein oder anderen, die sich mit Sport beschäftigen, eine Säure, die typischerweise auch vorkommt im anaeroben Stoffwechsel. Also wenn sehr viel Zucker in der Zelle verstoffwechselt wird und mehr freie Protonen anfallen, dann wird das gebunden und es entsteht eine sogenannte Milchsäure, nämlich Laktat. Aber auch in anderen Stoffwechsellagen der Energiegewinnung, beispielsweise beim Fasten oder einer ketogenen Ernährung, werden Ketonkörper gebildet. Und auch diese sind Säuren. Im Kontext der Entgiftung und der Leberaktivität werden gerade in der zweiten Phase der Entgiftung auch Säuren gebildet. Und nicht zuletzt, wenn wir auf den Verdauungstrakt schauen, wird die Säureproduktion auch beeinflusst im Darm. Säuren entstehen also ständig und die Frage ist nicht, ob sie entstehen, sondern wie der Körper letztendlich damit umgehen kann. Also an dieser Stelle schon mal wichtig festzuhalten, der Körper braucht Säuren. Säuren sind nichts Negatives, sondern es geht, wenn dann eher, um ein Missverhältnis, eine nicht ausreichende Pufferung. Säuren oder Protonen oder Wasserstoffionen, sucht euch etwas aus, sind saure Metaboliten und sie sind nicht einfach nur Abfallstoffe, sondern essentielle Signalgeber und Reaktionspartner im Stoffwechsel. Bei der Zellatmung, bei der Verdauung, bei der Signalübertragung, bei der Funktion unseres Immunsystems, bei Entgiftung für den Leberstoffwechsel. Sie sind kein Feind, sondern integraler Bestandteil eines gesunden Stoffwechsels. Nur das Missverhältnis ist entscheidend und die Regulation, das ist das, wo gezielt drauf geschaut werden soll. Und der Körper hat verschiedene Möglichkeiten, den pH-Wert zu regulieren. Der Begriff ist eben schon mal gefallen. Wir sprechen hier typischerweise von Puffersystemen. Puffersystem heißt, wenn viele freie Protonen anfallen, wenn der pH-Wert also sinkt, ein niedriger pH-Wert ein saures Milieu ist und das in der Blutbahn entsteht und der Blut-pH-Wert sehr eng reguliert ist, muss das schnell gepuffert werden. Und diese Puffersysteme, das ist dann relativ klar, wäre doch sinnvoll, wenn ich etwas habe, was diese Protonen aufnehmen könnte. Und ganz wichtig ist das sogenannte Bicarbonatsystem dabei. Aber auch andere Eiweiße, Proteine sind entscheidend, Phosphat ist entscheidend und auch Hämoglobin beispielsweise. Ganze Organsysteme helfen uns aber ebenfalls bei der Regulation des Säure-Basen-Haushaltes. Ganz vorne dabei ist die Lunge. Sie reguliert, wie viel CO2 abgeatmet wird. Und dieses CO2, das haben wir eben schon gesagt, daraus kann Kohlensäure gebildet werden, wieder eine Säure. CO2 ist eine flüchtige Säure und sie kann quasi in der Regulation abgeatmet werden und das funktioniert relativ schnell. Darüber hinaus wichtig, die Nieren. Die Nieren scheiden H+-Ionen aus und sie regulieren die Bicarbonat-Rückresorption zur Rückhaltung oder Ausscheidung. Deswegen sehen wir gerade im Urin so starke Schwankungen des pH-Wertes. Weitere zentrale Komponenten sind jede einzelne Körperzelle selbst auch in der Produktion von Säuren und auch der Regulation des Säurebasenhaushaltes. Der Darm und die Darmbakterien oder das gesamte Mikrobiom spielen hier eine wichtige Rolle, weil sie für die Bildung von Säuremetaboliten mitverantwortlich sind, aber gleichzeitig auch für den Verbrauch beispielsweise. Und nicht zuletzt unsere Skelettmuskulatur als langfristiger Pufferspeicher. Und jetzt ist die Frage, verschiebt sich dieser Säure-Basen-Haushalt, kippt der aus dem Gleichgewicht raus und wir befinden uns nicht mehr in den optimalen pH-Wertbereichen des jeweiligen Organs, der jeweiligen Struktur, dann sprechen wir von zwei unterschiedlichen Situationen. Das eine, es wird sehr sauer, dann sprechen wir von einer sogenannten Azidose, oder es wird sehr basisch, wir haben zu wenig Säure, dann sprechen wir von der sogenannten Alkalose. Und hier muss man nochmal unterscheiden, ob es eine Stoffwechselursache gibt, eine metabolische Ursache oder eine atmungsbedingte Ursache, eine respiratorische Ursache. Nur der Vollständigkeit halber einmal kurz erklärt, eine metabolische Azidose, also eine stoffwechselbedingte Übersäuerung, entsteht, wenn im Körper zu viel Säuren anfallen oder zu wenig Basen vorhanden sind. Das passiert zum Beispiel bei Problemen der Nieren, bei langfristigem Fasten, bei übertriebener ketogener Ernährung oder auch bei starkem Durchfall. Der pH-Wert im Blut sinkt ab und der Körper versucht gegenzusteuern, indem er vermehrt CO2 abatmet. Deshalb atmen Betroffene hier häufig auch schneller, obwohl es eine Stoffwechselursache hat. Das Gegenstück ist die metabolische Alkalose. Sie entsteht durch zu viel Verlust von Säuren, etwa durch häufiges Erbrechen oder bestimmte Entwässerungsmedikamente, die eingenommen werden. Auch viele Basenpulver oder Antazider können den pH-Wert anheben. Das heißt, die Situation wird basischer. Der Körper versucht gegenzuregulieren, indem er die Atmung sogar verlangsamt, um CO2 zu halten und damit wieder etwas Säure zu erzeugen. So, und die Gegenpart, wir haben es auf Stoffwechselseite betrachtet, müssen wir schauen, was ist, wenn eine Azidose, also eine Übersäuerung passiert, weil die Lunge ein Problem hat. Wir sprechen hier von der respiratorischen Azidose. Da liegt die Ursache in der Lunge. Wenn wir nicht genug CO2 abatmen können, dann haben wir mehr CO2 und damit eine flüchtige Säure in unserer Blutbahn und es muss versucht werden zu kompensieren. Es gibt bestimmte Erkrankungen, bei denen das häufiger vortritt, beispielsweise der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD oder bei schweren Lungenentzündungen oder bestimmten Medikamenteneinnahmen wie Morphin, dann reichert sich mehr Kohlensäure im Blut an und der pH-Wert sinkt. Die Nieren versuchen das zu kompensieren, indem sie mehr Bicarbonat zurückhält, aber der Prozess dauert etwas. Und respiratorische Alkalose, also eine atmungsbedingte Verschiebung Richtung basische Situation, entsteht durch übermäßiges Atmen. Und das kennen viele, wenn wir beispielsweise über das Thema der Hyperventilation sprechen. Bei bestimmten Situationen, auch bei Panikattacken oder Schmerzen, kann das durchaus vorkommen. Ich kann es natürlich auch selbst erzeugen, indem ich sehr schnell, sehr tief atme. In der Situation atme ich viel CO2 ab. Es geht quasi verloren. Das Blut wird basisch. Der Körper versucht es auszugleichen. Vom Gefühl her habe ich ein kribbelndes Gefühl beispielsweise an den Fingern oder um den Mund herum. Ein Schwindelgefühl oder auch eine Benommenheit kann bis zur Bewusstlosigkeit führen. Also das kann ich auch selbst erzeugen. Oder im Kontext einer Panikattacke oder bei Schmerzen beispielsweise. Auch hier reguliert die Niere, aber eben sehr langsam, indem sie weniger Bicarbonat zurückhält, um so den pH-Wert wieder auszugleichen bzw. den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Kurz gesagt, bei der Azidose ist zu viel Säure da und bei der Alkalose zu wenig. Und metabolisch kommt es aus dem Stoffwechsel, respiratorisch aus der Atmung, explizit natürlich auch der Lunge. Und beide Systeme versuchen sich gegenseitig auszugleichen, aber nicht immer reicht das Ganze aus. Um diesen Prozess noch etwas genauer zu verstehen, lass uns da noch etwas tiefer reinsteigen. Wir brauchen Säuren für unsere Verdauung, zur Energiegewinnung, für unser Immunsystem, als Signalgeber, als wichtige Bestandteile, dass unser Stoffwechsel richtig funktionieren kann. Die Regulation, hatten wir eben schon angesprochen, funktioniert über diese Puffersysteme. Das ist ein Sofortschutz, weil insbesondere die Blutbahn immer sehr zügig reguliert werden muss. Die Pufferung ist gesteuert über das Bicarbonatsystem, über Hämoglobin, über Phosphate und verschiedene Proteine in der Blutbahn, zum Beispiel Albumin wäre hier zu nennen, die direkt die H+-Ionen, die freien Protonen, binden können. Die nächste Ebene, die schnelle Korrektur über dieses CO2-System, funktioniert über unsere Lungen. CO2 ist eine flüchtige Säure, sie wird über die Atmung ausgeschieden. Wenn wir also in eine Azidose geraten, wenn mehr Säure anfällt, atmen wir schneller. Ob nun durch körperliche Anstrengung oder Panikattacken oder ähnlichem, das CO2 sinkt ab, der pH-Wert steigt an und so kann es über die Atmung reguliert werden, dass wir in unserem normalen pH-Wert uns aufhalten können. Der langsamere, aber tiefgreifende Regulator, das sind die Nieren. Sie scheiden aktiv H+-Ionen aus und resorbieren oder bilden Bicarbonat neu, was dafür sorgt, dass wir hier längerfristig eine Regulation des Blut-pH-Wertes haben und je nachdem, was in den Zellen an Säuren produziert wird, dementsprechend gut abgefangen werden kann und ausgeglichen werden kann. Letztlich passen die Nieren die Ausscheidung dem metabolischen Bedarf an. Je nachdem, wie viel Protein über die Ernährung zugeführt werden, ob wir fasten oder uns aus anderen Gründen in einer Azidose befinden. Und dann gibt es noch einen Sonderfall, das ist der Darm und das Darmmikrobiom. Ein gesundes Darmmikrobiom produziert kurzkettige Fettsäuren. Und da steckt es wieder drin. Es sind Säuren, die produziert werden. Butyrat können wir hier beispielsweise nennen. Und sie sorgen für ein leicht saures Milieu im Dickdarm. Viele, die schon Stuhlanalysen durchgeführt haben, wissen, dass ihr Stuhl-pH-Wert eher etwas saurer ist im Milieu. Und wir haben ja immer das Gefühl, dass Säure gar nicht so gut ist. Aber im Verdauungstrakt haben wir unterschiedliche Abschnitte. Der Magen ist sehr sauer. Der Dünndarm wird wieder etwas basischer. Aber der Dickdarm soll dann gerne wieder etwas saurer im Milieu sein. Und das Problem ist, wenn es zu Veränderungen des Stuhl-pH-Wertes kommt, durch mangelnde oder fehlende Verdauungssekrete und Säuren, die produziert werden, oder Bakterien, die zu wenig Säuren produzieren können, nehme ich beispielsweise diese kurzkettigen Fettsäuren, dann verschiebt sich der Stuhl-pH-Wert. Hier können sich jetzt Bakterien ansiedeln, die eher basisch wirkende Toxine bilden können, beispielsweise Ammoniak. Also wir bewegen uns in Richtung einer Dysbiose. Mehr Ammoniak, das gebildet wird, das Darmmilieu wird insgesamt alkalischer und fördert so auch Entzündungsprozesse. Hier haben wir also eine Situation, wo viele wahrscheinlich sagen würden, ja, Säure ist doch gar nicht gut. Nein, Säure ist sehr gut und sehr wichtig, aber das Verhältnis ist entscheidend. Und im Darm, gerade im Dickdarm, ist es wichtig, dass ausreichend Säure auch vorhanden ist, damit unser Darmmikrobiom sehr ausgeglichen und divers dort überstehen kann und es nicht zu einer Fehlbesiedlung kommt oder auch entzündlichen Prozessen. Der Körper produziert also ständig Säuren durch Atmung, Ernährung, Bewegung im Zellstoffwechsel. Seine Antwort darauf ist kein Basenpulver, sondern ein hochintelligentes System aus Puffersystemen, aus der Funktionsweise der Lunge, der Nieren und des Darmmikrobioms. Und das rund um die Uhr und das Ganze rund um die Uhr. Der Säure-Basenhaushalt, das können wir bis hierhin schon mal festhalten, ist kein statischer Zustand und wir sollten uns nicht zu sehr an einzelnen Messparametern festhalten, sondern es handelt sich hier um ein sehr dynamisches Regulationssystem. Und wenn Veränderungen auftreten, der pH-Wert ansteigt oder sinkt, also es basischer wird oder saurer wird im Milieu, dann sorgt das Ganze dafür, dass sich die Stoffwechsellage verändert, aber der Körper kann darauf reagieren. Und das ist der entscheidende Faktor für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. Es gibt nicht den einen pH-Wert im Körper. Ich habe die unterschiedlichen Bereiche schon mit angesprochen. Im Blut, wo wir ein sehr enges Feld haben, eher in einem basischen Bereich. Intrazellulär, wo es eher etwas saurer wird, aber immer noch in einem basischen Bereich liegt. Und dann in den einzelnen Darmabschnitten von sehr sauer über von einem sehr sauren Milieu im Magen, wo wir die Magensäure haben. Im Dünndarm, wo es basischer wird und im Dickdarm, wo es tendenziell eher wieder saurer wird. Und der Urin sehr stark schwankend, weil es quasi das Produkt daraus ist, was unsere Nieren für uns gefiltert haben. Und genau daran anschließend, lasst uns mal auf so ein paar Mythen und Halbwahrheiten rund um den Säure-Basen-Haushalt blicken. Mythos Nummer 1, Übersäuerung kann man im Urin messen. Das ist, wenn man ganz ehrlich ist, falsch, denn der Urin pH-Wert ist kein Spiegel des Blut- oder Zellmilieus, sondern ein Ausscheidungsprodukt, vergleichbar mit dem Rauch aus einem Schornstein. Es zeigt nicht, wie sauer das Haus ist, so könnte man sagen, sondern nur, was gerade verbrannt wurde. Es ist eine kurzfristige Verschiebung, es gibt mir keinen grundsätzlichen Aufschluss darüber. Der nächste Mythos, Zitronen sind sauer und machen den Körper noch saurer. Auch das ist falsch, denn Zitronensäure wird zu Bicarbonat verstoffwechselt. Zitronen wirken sogar basenbildend. Und das lässt sich genauer erklären, dass wir natürlich das Gefühl haben, wenn wir Zitronen essen, dann ist es hauptsächlich Zitronensäure, also Citrat, mit einem niedrigen pH-Wert und dementsprechend einem sehr stark sauren Geschmacksempfinden und für den Verdauungstrakt in bestimmten Situationen vielleicht auch wirklich nicht geeignet, aber gesamt auf den Stoffwechsel betrachtet, es ist eher basenproduzierend und sorgt eher für einen Anstieg des pH-Wertes und sorgt nicht dafür, dass der Körper noch saurer im gesamten Milieu wird. Zitronen schmecken sauer, aber ihr Zitrat wird in der Zelle verstoffwechselt und hinterlässt Bicarbonat. Mythos Nummer 3. Basenpulver entsäuern die Zelle. Nein, Basenpulver können temporär den Urin-pH-Wert erhöhen oder bei Nierenproblemen eingesetzt werden. Sie entsäuern aber nicht das Gewebe. Kurz und knapp, wenn es eine medizinische Indikation gibt, dann bei chronisch metabolischer Azidose, beispielsweise bei Nierenerkrankungen, ist aber nicht sinnvoll als Dauerergänzung Basenpulver ohne Diagnose mit einzusetzen und als Entsäuerungskur bei Gesunden auch nicht. Problematisch ist nämlich hier, dass wenn ich Basenpulver aufnehme, ich meinen pH-Wert mit beeinflussen kann und jetzt wieder im Verdauungstrakt eine Störung meines Verdauungsprozesses erzeugen kann. Häufig wird unter der Verwendung von Basenpulvern die Ernährung nicht weiter berücksichtigt und die Verfügbarkeit im Gewebe bleibt unbeeinflusst. Das bedeutet, wenn wir also wirklich unseren Säure-Basenhaushalt regulieren kommen, dann kommt Ernährung nochmal ganz anders zum Einsatz. Und das führt uns zu einer basischen Ernährung, auch ein Thema, über das viel gesprochen wird. Und wir wollen uns doch einmal hier genauer anschauen, welche Lebensmittel denn dann geeignet sind für einen sinnvollen Säure-Basenhaushalt, wenn wir tendenziell eher dazu neigen, zu viel Säuren im Stoffwechsel zu produzieren, in unseren Zellen zu produzieren und zu viele Säuremetaboliten, die unter Umständen mit anfallen. Gleichzeitig sehen wir, dass im Verdauungstrakt vielleicht sogar zu wenig Säure vorhanden ist, es eher alkalisch ist, der Darm, der Dickdarm eher in einem alkalischen Milieu ist und zur Dysbiose führt. Und wie kann Ernährung hier einen Einfluss drauf nehmen? Und der Hintergedanke oder der Schlüsselbegriff ist das sogenannte PRAL. Die einen oder anderen haben diesen Begriff schon mal gehört. Das ist die potenzielle renale Säurebelastung. Stark vereinfacht könnte man sagen, mehr Protein plus mehr Phosphat erzeugt mehr Säure. Und andersrum könnte man sagen, mehr Kalium, mehr Magnesium, mehr Zitrat erzeugt mehr Basen. Und so werden Lebensmittel je nach potenzieller renaler Säurebelastung eingeteilt und können grob sagen, dass Lebensmittel wie Fleisch und Käse stark positiv bezüglich des PRAL-Wertes sind, Brot und Getreide ebenfalls positiv sind und negativ quasi für weniger Säuren oder sogar abbauend sorgen sind Gemüse, Kartoffeln oder eben, wie auch schon erwähnt, der Zitronensaft. Was bedeutet das? Eine Gemüse- oder obstreiche Ernährung entlastet die Nieren und schont die körpereigenen Puffersysteme. Es senkt das Thema rund um Knochenabbau und wirkt indirekt entzündungshemmend. Aber es geht hier nicht bei dieser Form der basischen Ernährung um eine Entsäuerungskur, sondern letztendlich um Physiologie. Das heißt, wir versuchen über unsere Ernährung nicht zu viele saure Metaboliten in der Nahrung mit zu integrieren. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass sogar noch mehr Basen mit aufgebaut werden und haben hier eine Möglichkeit, das Ganze mit zu regulieren. Neben Ernährung gibt es noch ein paar andere Einflussfaktoren. Und so wie wir jetzt schon zugesprochen haben, dass der Säure-Basen-Haushalt beeinflussbar ist und über Puffersysteme und Steuerungssysteme der Lunge und der Nieren und dem Zellstoffwechsel und im Darm beeinflussbar ist, gibt es von außen natürlich noch ein paar andere Dinge, die für mehr Säure beispielsweise auch sorgen können. Und eine wichtige Komponente ist dabei Bewegung oder, um es genauer zu sagen, Sport oder Training. Intensives Training und von daher, ich hatte die Sportler eben schon mal mit angesprochen, intensives Training und intensive Belastung, beispielsweise Intervallläufe oder Krafttraining oder an die, die uns hier zuhören und CrossFit betreiben, führt dazu, dass ich von meinem Körper verlange, von meinen Muskelzellen verlange, sehr schnell sehr viel Energie bereitzustellen. Wir sprechen hier von Zucker, der zügig verstoffwechselt werden muss. Und wenn Zucker schnell verstoffwechselt werden muss, ich hatte es eben schon mal erwähnt, wird er in der Zelle fermentiert. Und diesen Stoffwechselanteil der sogenannten Glykolyse nennt man anaerobe Glykolyse. Und wichtig ist nur dabei zu verstehen, es geht relativ schnell und es stellt mir etwas Energie bereit. Aber es fallen auch viele freie Protonen an. Und diese freien Protonen müssen gepuffert werden. Und um das zu puffern oder zu binden, wird Milchsäure gebildet. Also bindet ein Proton ein Pyruvatmolekül und es entsteht etwas Schönes wie Laktat. Und kurzfristig kommt es jetzt auch zu einer metabolischen Azidose. Stoffwechselbedingt. Ne? Ich fange an und mache meine Intervallläufe draußen. Ich trainiere sehr intensiv. Und ihr werdet merken, dass euer Laktatspiegel ansteigt. Ihr müsst den dafür nicht messen, sondern ihr merkt unter Umständen, dass ihr der Belastung auch nicht mehr länger standhalten könnt, weil ich nicht so schnell atmen kann, dass ich ausreichend CO2 kompensieren kann oder das Laktat auch dem Energiestoffwechsel wieder zugeführt wird. Das heißt, man spürt es unter Umständen in der Muskulatur, in einem Brennen oder auch einer Übelkeit, die entsteht oder einer zu hohen Belastungssituation. Und es ist ein typisches Belastungsabbruchkriterium, wenn der Laktatwert, also die Säure, die durch eure Bewegung produziert worden ist, jetzt massiv ansteigt. Aber, und das ist ganz wichtig zu erwähnen, ist keine Verteufelung des Sports, ganz im Gegenteil. Wenn wir regelmäßig trainieren, dann erhöhen wir unsere Pufferkapazität zur Regulation des Säurebasenhaushaltes im Blut und der Muskulatur. Das heißt, wir bilden mehr Bicarbonatreserven, wir verbessern das Wiedereinspeisen des Laktats in die Energiegewinnung. Wir nennen das Laktatelimination. Das heißt, es wird direkt wieder zur Energiegewinnung herangezogen. Und am Ende des Tages natürlich auch durch eine verbesserte Atemtechnik und tiefere Atmung und vielleicht vorher noch ein bisschen Aufwärmen, ist der Anstieg des Laktates nicht extrem. Das heißt, ich gelange nicht unbedingt in eine metabolische Azidose und kann mein Training entspannt durchführen. Und die moderate Aktivität, wenn wir also nicht ein intensives Training durchführen, sondern ein strammes Marschieren, einen entspannten Ausdauerlauf, bei dem man noch gut durch die Nase atmen kann, dann fördert diese moderate Aktivität die Zellatmung und dann kann es besser verstoffwechselt werden und weniger Säuremetaboliten fallen am Ende des Tages an. Dieser Prozess, und um da klar auch eine Handlungsempfehlung zu geben, dieser Prozess dauert etwas, ein paar Wochen, aber wir wollen den Säurepuffer mit aufbauen, also macht Folgendes, geht 3 bis 4 Mal pro Woche in der eben schon erwähnten Zone 2 laufen. 30 Minuten reichen hier völlig aus. Wer nicht genau weiß, wie seine Pulsbereiche sind, merkt euch einfach, wenn ihr laufen geht, stramm marschieren geht, ob ihr auf dem Fahrrad sitzt, ihr könnt noch gut durch die Nase ein- und ausatmen und euch unterhalten. In diesem Bereich stärkt ihr die Bildung oder den Aufbau von Säurepuffern. Die Pufferstabilität erhalten, auch das kann ich durch muskuläres Training erzeugen. 2 bis 3 Krafttrainingseinheiten bei moderater Intensität, also wirklich auch mit Gewichten zu arbeiten. Und für die Menschen, die das Gefühl haben oder auch nachgewiesen haben, dass sie einen verschobenen Säurebasenhaushalt haben, vielleicht zu viel Säure produzieren, zu wenig Puffersysteme haben, hohe Stressbelastungen haben und jetzt sehr intensiv trainieren. Das kann natürlich die Azidose und die metabolische Azidose nochmal mit fördern. Und von daher ist in diesen Phasen es eher nicht geeignet, maximale Belastungen zu überschreiten. Und wenn man erkennt, dass der Säurebasenhaushalt verschoben ist, also es getestet worden ist oder man grundsätzlich ernährungsbedingt sehr viele Säuremetaboliten hat, ein Problem mit dem Puffersystem hat, Nierenfunktion mit eingeschränkt ist oder die Atmung mit eingeschränkt ist. Bei zu viel Säure macht es natürlich nicht Sinn, eine körperliche Aktivität mit einzubauen, die noch mehr Säure produziert, also hochmaximale Belastung, ständiges Erschöpfen, das macht an den Stellen keinen Sinn. Dann lieber erst den Säurepuffer mit aufbauen, erst das Ausdauertraining mit integrieren. Das hilft dabei, den Säurebasenhaushalt gut mit auszugleichen. Und jetzt habe ich eben schon in einem Begriff erwähnt, was durchaus auch den Säurebasenhaushalt mit beeinflussen kann, und das ist unser Stresssystem und insbesondere Cortisol. Chronische Stressbelastung erhöhen meine Cortisolproduktion, mein Stresshormon, das mehr und mehr mit ausgeschüttet wird. Und Cortisol hemmt die Natriumbicarbonat-Transportsysteme in der Niere. Ich habe also weniger Rückresorption der Basen und infolgedessen eine erhöhte Säurelast. Und hier sehen wir bei ganz vielen unter chronischem Stress zu viel Säuremetaboliten und ein Problem in der Regulation auf zellulärer Ebene, in der Blutbahn und auf Nieren-Lungen-Ebene und am Ende auch im Verdauungstrakt. Stress aktiviert den Katabolen, den abbauenden Stoffwechsel. Es werden noch mehr Eiweiße abgebaut, es werden schwefelhaltige Aminosäuren abgebaut, es entstehen mehr Sulfate und hier haben wir eine erneute Säurebelastung mit dabei. Ziel sollte es also sein, den Cortisolhaushalt über den Tag zu stabilisieren. Natürlich neben dem Stress, der unter Umständen vorhanden ist, auch Entspannungen mit einzubauen. Ganz wichtig bei der Cortisolausschüttung, es gibt einen physiologischen Tagesrhythmus. Wir haben eine ganz eigene Episode zu dem Thema Tag, Nacht und Biorhythmus gemacht. Also da unbedingt nochmal reinhören. Und ein regelmäßiger Tagesrhythmus immer gleich aufzustehen und zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, körperliche Aktivität über den Tag mit dabei zu haben, vielleicht eher in Zone 2, das sind Dinge, die den Cortisolhaushalt oder auch extreme Spitzen vermeiden können, gerade dann, wenn ich schon sehr extrem unter chronischer Stressbelastung stehe. Es gibt adaptogene Substanzen, die zur Stressachsenregulation gerne mit eingesetzt werden. Rhodiola rosea, Ashwagandha sind adaptogene Pflanzen, die hier häufig mit eine Verwendung finden. Aber auch Themen rund um Atmung kann auch wieder ein passender Stimulus sein, um den Vagus zu stimulieren, langsame Atemtechniken, um von diesen hohen Stressspitzen auch etwas runterzukommen. All das hat indirekt dann auch wieder Auswirkungen auf meinen Säurebasenhaushalt. Und als letzten Teil nochmal auf den Darm einzugehen. Die gesunde Darmflora ist eine ganz entscheidende Komponente, wenn es um die Regulation des Säurebasenhaushaltes geht. Eine gesunde Darmflora produziert, wir hatten es eben schon gesagt, kurzkettige Fettsäuren. Wir wollen diese Fettsäuren haben, weil sie wichtig sind für die Kommunikation beispielsweise zwischen Darm und unserem Gehirn, aber auch für verschiedene Funktionsweisen. Sie werden gebildet aus Ballaststoffen und grundsätzlich auf Säure-Basen-Haushaltebene halten diese kurzkettigen Fettsäuren das Dickdarmmilieu leicht sauer und es kommt weniger häufig zur dysbiotischen Flora, also zu einer Fäulnisflora oder ammoniakbildenden Keimen, die am Ende den pH-Wert weiter verschieben können, die potenziell nicht nur zu Verdauungsproblemen führen können, sondern eher zu Entzündungssituationen im Darm selbst. So, lasst uns ein Fazit ziehen. Was zählt wirklich zur Regulation des Säurebasenhaushalts? Der Körper ist ein Meister der pH-Regulation, solange wir ihn nicht überfordern. Wir übersäuern nicht, wir überlasten und es ist ein Thema der Nieren, des Mikrobioms, des Zellstoffwechsels. Und wirksame Maßnahmen, die man gut zur Regulation des Säurebasenhaushalts einsetzen kann, ist über die Ernährung vor allen Dingen faserstoffreich, aber auch insbesondere Gemüse- und Obstreich. Wir haben über den Prahlwert gesprochen. Über die Atmung, über ausreichend Ruhe, Regeneration und Stressregulation und am Ende natürlich auch ausreichend Hydration. Der Säurebasenhaushalt ist kein Lifestyle-Gimmick, sondern fundamentale Biochemie. Und wer ihn wirklich versteht, erkennt, es geht nicht um Basenpulver, sondern um Mitochondrien, das Mikrobiom und den Umgang mit Stress. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit sauren Menschen oder vielleicht auch basischen Menschen. Das war der Paracelsus Lab Deep Dive zum Säurebasenhaushalt. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich auf die nächste Episode.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.